Das Grab ist leer. Jesus lebt. Amen. Halleluja. Vielen Dank an die Worship Band, die das heute Morgen so toll proklamiert hat in den Liedern, die wir gesungen haben. Der Herr lebt. Das war ja eigentlich nicht selbstverständlich. Erstmal war Verwirrung da. Eigentlich nicht, nein. Erinnert euch, wie die Jünger zunächst mal enttäuscht und verwirrt waren und wie am dritten Tag dann Frauen sich aufmachten zum Grab und wollten den Leichnam einbalsamieren. Und sie fanden den Stein weggerollt, hatten sich ja voll überlegt, wer hilft uns dabei, aber er war schon weg. Und als sie reingingen, fanden sie nicht Jesus, sondern zwei Männer in glänzenden Kleidern, sprich Engel, saßen da und sagten eigentlich wie selbstverständlich: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch doch, was er euch schon in Galiläa gesagt hat: Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Es klingt, als wollten sie sagen: Versteht doch, so musste es kommen. Versteht doch, Jesu Tod war nie als Schlusspunkt gedacht, sondern als Tor zum endgültigen Sieg. Versteht doch, sein Tod und seine Auferstehung, die gehören zusammen. Tod und Auferstehung. Hingabe und Triumph. Opfer und Sieg. In Jesus sind sie untrennbar vereint. Da gehört das zusammen. Er ist das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde, das sein Leben hingab für uns. Aber er ist auch der Löwe von Juda, der siegte, der regiert und der herrscht. Und das nur durch seinen Tod und die Auferstehung. Wir haben diese letzte Karwoche als Gebets- und Fastenwoche verbracht unter dem Thema Berufen zum Dienen. Heute stärken wir das. Wir stärken das und wir führen es zusammen mit der Bedeutung des Ostersonntags. Wir sind nämlich nicht nur berufen. Man kann berufen sein und trotzdem nichts damit tun. Man weiß es aber, naja, eigentlich sollte ich. Wir sind nämlich auch gesandt. Und in der Sendung, da ist Bewegung drin, da ist Dynamik drin. Wir sind Gesandte. Und das nicht nur zum Dienen, sondern wir sind auch gesandt zum Siegen im Reich Gottes, im Namen Jesu Christi. Manchmal verhalten wir uns doch noch wie die verwirrten und verängstigten Jünger, die nicht wussten, wie es weitergehen soll. Wir lesen im Johannes: Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Freunde, das ist eigentlich überwältigend sensationell. Ja? Jugendliche würden vielleicht sagen: Das ist der Hammer. Mein Auftrag, sagt Jesus, ist jetzt euer Auftrag. Wenn mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Unglaublich. Wir sollen in Jesu Fußstapfen treten, das weiterführen, was er begonnen hat. Unmöglich aus menschlicher Anstrengung, aber mit ihm ja. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wozu hat ihn denn der Vater gesandt überhaupt? Eigentlich zu nichts Geringerem als zur Erlösung der Welt. Die hat er vollbracht und schickt uns nun mit dieser Freudenbotschaft in die Welt hinein. Eine bessere gibt es eigentlich nicht als diese Nachricht. Ist das überheblich, weil uns manchmal vorgeworfen wird? Nein, überhaupt nicht. Jemandem das Beste vorzuenthalten, das ist gemein. Wenn wir etwas wissen von was Gutem, wo es was gut zu kaufen gibt oder wo eine tolle Sache zu finden ist, dann sollen wir es sagen, damit die anderen auch in diesen Genuss kommen. Und so ist das, was Jesus getan hat, die beste Botschaft, die wir Menschen bringen können. Wir sollten sie weitersagen, wir müssen sie weitersagen. Zur Rettung der Welt. Hat Jesus denn als Retter der Welt jedes Land dieser Welt bereist? Nein, er hat nur in Israel gewirkt. Also müssen wir jetzt nicht alle auch unsere Koffer packen, wie wir das vor Jahren getan haben und losgezogen sind oder wie Impis es jetzt gemacht haben. Das gehört für manche schon auch dazu. Aber er sendet uns in die Welt hineinzuwirken. Er sendet uns unsere Umgebung, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, unser Umfeld mit der Botschaft Jesu bekannt zu machen, das Reich Gottes zu bringen. Und sie, die gefangen sind, aus den Mächten der Finsternis wirklich zu befreien und von den Ketten der Sünde. Das konnten damals schon die Schriftgelehrten nicht verstehen. Wir lesen in Matthäus 9, siehe, da brachten sie zu ihm einen Gelähmten. Der lag auf einem Bett. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, einige unter den Schriftgelehrten sprachen bei sich, dieser lästert Gott. Von wegen, er war Gottes Sohn und hatte diese Autorität, Sünden zu vergeben. Und diese hat er an uns weitergegeben. Wem wir es in seinem Namen vergeben, dem sind sie vergeben. Und wem nicht, dem nicht. Das ist unglaublich, dass Jesus uns ausgestattet hat mit dieser Autorität. Über die Sünden, die Jesus hier dem Gelähmten vergeben hat, schreibt Paulus im Römerbrief. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und wir haben es heute schon gesagt, Jesus hat diesen Preis des Todes bezahlt, den nur er bezahlen konnte, weil er ihn nicht nötig hatte. Er war ohne Sünde. Der Einzige, der jemals gelebt hat und nicht gesündigt hat. Dieser Sold der Sünde trat auf ihn nicht zu. Er tat es für uns Menschen, die durch die Sünde, durch die Rebellion uns von ihm eigentlich getrennt hatten. Und in seiner Liebe, obwohl viele davon nichts wissen wollten erstmal, gab er sein Leben dafür. Er bezahlte für den höchsten Preis die Trennung vom Vater im Tod. Ich will immer ein neues Wort kreieren. Wir sagen ja, das habe ich mir erworben. Oder das hat er sich hart erarbeitet. Jesus eropferte sich alle Autorität über die Mächte der Finsternis für uns, durch die der Tod erst gekommen war. In seinem Opfer besiegte er sie endgültig und triumphiert. Er hat sich seine Schöpfung zurückerkauft, die Adam weggegeben hatte, die Autorität. Er hat sie zurückerkauft mit seinem Blut und befreit uns dadurch von der Macht Satans. Und deshalb kann er sagen, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erde. Darum geht hin. Dieses Wörtchen darum ist so wichtig. Es wäre Wahnsinn hinzugehen, ohne diese Autorität von Jesus und diesen Auftrag. Aber ihm ist alle Gewalt gegeben, alle im Himmel und auf Erden. Darum sind wir gesandt und sollen hingehen. Ich frage mich, verhalte ich mich, verhalten wir uns im Alltag immer so in dieser Auferstehungskraft? Leben wir wirklich in dieser von ihm verliehenen Autorität, die auf Erden wie im Himmel wirksam sein soll? Leben wir wirklich so im Alltag? Rechnen wir ernsthaft mit dieser Möglichkeit? Ich denke, manchmal laufen wir auf zu guter Form, wenn wir wissen, da müssen wir jetzt ran, da müssen wir uns wirklich reingeben, da müssen wir Glauben generieren. Aber ist es das Normale, dass wir zurück ins Leben? Sehen wir uns als Herrscher in und durch Christus über die Mächte der Finsternis? Paulus schreibt an die Römer: Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus. Wir sind gerufen zu herrschen und zu siegen im Namen Jesu. Wir hatten vor einiger Zeit eine Situation in der Familie, wo eine Ehe am Ende war und die Scheidung bevorstand. Einer der Partner hatte sich entschieden auszusteigen und die Scheidung einzureichen. Und über diesen Partner wird gesagt, dass wenn er sich mal zu was entschieden hat, dann ist es nicht mehr rückgängig zu machen, dann bleibt er dabei. Uns hat es das Herz gebrochen. Und wir sagten, nein, das können wir eigentlich nicht so hinnehmen. Wir können nicht akzeptieren, dass das, was vor Gott recht und heilig ist, durch menschliche Konflikte auseinandergerissen wird. Und wir haben uns in einen wirklichen geistlichen Kampf begeben. Ich weiß nicht mehr, wie lange wir das gemacht haben. Aber wir haben wirklich intensiv vor dem Herrn dafür gerungen und gebetet und die Mächte gebunden, die das bewirkt hatten. Und das Resultat war Versöhnung und eine bessere Ehe als davor. Halleluja, Herr. Es war einfach wunderbar zu sehen, wie sich das rumgedreht hat. Szenenwechsel. Zurück in Pakistan. Hatten wir mal mit einer Gruppe eine Gebetszeit mit ausländischen Gästen organisiert. Wir wollten Durchbrüche sehen für das Reich Gottes. Wir wollten sehen, dass Menschen zum Herrn kommen, dass sich die Atmosphäre ändert und dass einfach Reich Gottes etabliert wird in dieser Nation. Und im Laufe der Gebetszeit offenbarte Gott dämonische Kräfte, die regierten dort, die viele Menschen unter ihre Gewalt hatten. Unter anderem waren es Korruption und Drogen, die das Land regierten. Und wir führten einen intensiven Gebetskampf. Es ging über mehrere Tage, es gab mehrere Formen, mehrere prophetische Geschichten, die wir gemacht haben. Und es war einfach eine intensive Zeit in dieser internationalen Gruppe. Ging ungefähr eine Woche. Kurz nachdem das beendet war, ich glaube, es war in den Wochen danach, geschahen Dinge, die eigentlich vorher nie geschehen waren. Die lokale Regierung beschloss plötzlich, in einer bestimmten Gegend, wo man wusste, da werden Drogen verkauft, diese Häuser niederzuwalzen. Und zu sagen, damit muss jetzt Schluss sein. Drogenhändler, Bosse, die in Drogen reich geworden sind, wurden entlarvt. Manche flohen aus dem Land. Das hat es noch nie gegeben. Und man hört uns. Und die Regierung, die Landesregierung, die pakistanische Regierung, wurde abgesetzt wegen Korruption. Es waren unwahrscheinliche Dinge, die passierten. Und es war so auffällig, dass es unmittelbar danach und in ein Paket kam, dass man eigentlich gar nicht andere Schlüsse ziehen konnte, als dass das wirklich Effekt der Gebete war. Von den persönlichen Lebensumständen bis zu den Zuständen einer ganzen Region. Von der Ebene bewahrter Beziehungen bis zur Regierungsebene. Auf alles erstreckt sich die Vollmacht und Autorität Jesus. Es gibt nichts, was ausgenommen ist. Alle Gewalten im Himmel und auf Erden, alle, sei es die in unserem persönlichen Leben oder die, die einen Landstrich oder eine Regierung beeinflussen, über alles hat Jesus Autorität. Paulus schreibt im Kolosser: Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Er hat einen Triumph aus ihnen gemacht. Es geht dabei nicht um Menschen, sondern um die Mächte hinter den Menschen und hinter den Systemen, die in deren Gewalt sind. Das merken die Leute gar nicht. Das merken wir ja auch wir nicht. Erst als wir zu Jesus kamen, merken wir, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Da folge ich einem anderen als dem göttlichen Geist. Diese Mächte regieren. Und um die geht es. Um die geht es in der geistlichen Kampfführung. Und über die hat Jesus triumphiert durch Totenauferstehung. Und in dieser Vollmacht sollen wir leben. Kontinuierlich. Siegen. Wir sind berufen, den Menschen zu dienen und gegenüber diese Mächte zu siegen im Namen Jesu. Wir haben diese Tage genügend Anlass in der Gemeinde, diese Autorität einzusetzen. Eigentlich immer. Es gibt viele persönliche Anliegen. Seien es wirtschaftliche Notlagen, soziale Nöte, Beziehungsprobleme, gesundheitliche Krisen. Wir haben diese Woche für Matthias Bayer gesprochen, gebetet. Ich weiß nicht, wie es da steht. Aber kontinuierlich ist etwas, wofür wir wirklich in der Autorität Jesu eintreten sollten. Funktioniert es immer? Ist Erfolg garantiert, wenn wir nur ernsthaft genug beten? Leider nein. Manchmal liegt es vielleicht an uns. Wir hören zu früh auf zu beten, wir sind entmutigt. Wir kommen vielleicht mit nicht bekannter Sünde vor den Thron, wir beten mit falschen Motiven und so weiter. Nicht immer führt das zum Schweigen Gottes, aber manchmal kann das unsere Gebete auch hindern. Aber wichtig ist, der Handelnde ist letztlich immer Gott und über den können wir nicht bestimmen. Er hat uns berufen, in seiner Autorität zu beten, zu handeln, zu agieren. Das eigentliche Tun ist seines. Verwirrt uns das? Manchmal schon. Wenn wir intensiv beten für eine Heilung, die tritt nicht ein. Ich weiß, wir haben intensiv für Wunderheilungen gebeten und waren total, warum jetzt nicht? Warum nicht, Herr? Es war doch alles gepasst. Du hast uns das Herz gelegt. Sollen wir lieber aufhören zu beten oder gar nicht erst anfangen? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Es ist unser Auftrag und ein fantastisches Privileg, dass wir Jesu Werke fortführen sollen. Dass wir in seinem Namen handeln sollen. Denn der Auferstandene ist unser Auftraggeber. Er ist unser Auftraggeber. Und deshalb, liebe Brüder und Schwestern, will ich euch heute aufwiegeln. Aufwiegeln zu einem Aufstand im Namen des Auferstandenen. Ja? Inszenieren wir doch den Aufstand zum Beispiel gegen jegliche Sünde in unserem Leben. Ob es Stolz ist oder falscher Ehrgeiz oder Lieblosigkeit gegen manche Menschen oder der Hang zu Pornografie oder Liebe zum Geld. Ans Kreuz damit und den Sieg des Auferstandenen drüber feiern. Müssen wir vielleicht dranbleiben, lange, Wochen, Monate, aber der Sieg des Herrn ist sicher. Wenn wir das nicht tun, Brüder und Schwestern, bringen wir eigentlich Jesus an dieser Stelle sozusagen um seinen Lohn für seinen Opfertod am Kreuz? Denn da gehören diese Sachen hin. Dafür ist er gestorben. Und wenn wir sie dort nicht hingeben, verweigern wir ihm den Lohn dafür, dass er uns freisetzen kann. Er möchte meinen Neid ans Kreuz bringen und ihn in den Tod nehmen und ihn austauschen mit Freude am Erfolg des anderen zum Beispiel. Jesus tauscht das Negative aus gegen das Positive. Das, was die Finsternis in unser Herz legt, will er mit Licht und seinem Königreich werden ersetzen. Er nimmt unser Schlechtes und gibt uns Gutes. Inszenieren wir auch doch auch den Aufstand gegen jegliche Strategie des Feindes, Menschen von Jesus fernzuhalten. Sie gefangen zu halten durch Gleichgültigkeit, durch Ideologien, durch Materialismus und was auch immer Menschen hält, nicht zu Jesus zu kommen. Binden wir doch diese Mächte im Namen Jesu und führen die Menschen zum Auferstandenen, der nur Gutes für sie hat. Wie waren doch seine letzten Worte vor der Himmelfahrt? Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker. Wenn das seine letzten Worte waren, dann war ihm das ein ganz, ganz wichtiges Vermächtnis an seine Jünger. Zu gehen und zu Jüngern zu machen, alle Völker. Wenn man alle Völker denken, natürlich gehören unsere Nachbarn auch dazu. Aber heutzutage bringt Jesus die Völker als Flüchtlinge sogar noch vor unsere Haustür. Wir werden viel Gelegenheit haben in den nächsten Jahren, die Völker mit Jesus bekannt zu machen. Inszenieren wir den Aufstand im Namen des Auferstandenen doch auch gegen jegliche politische Entwicklung, die mit dem Wesen und Willen Gottes nicht in Einklang steht. Politik wird von Lobbyisten beeinflusst. Und einige dieser Lobbygruppen bestimmen mittlerweile Entscheidungsprozesse, die die Familie als Kerneinheit der Gesellschaft unterminieren. Immer mehr solche Bewegungen sind da und fassen Fuß auch in Entscheidungen der Regierungen. Und wir Christen stehen oft daneben oder machen unseren Einfluss nur zaghaft geltend. Es ist ein Riesenfeld. Und ich weiß, dass ich kaum was dazu beitrage. Immerhin unterschreibe ich Petitionen in der Richtung oder unterstütze Organisationen, die entsprechend arbeiten. Aber wir sollten beten. Die Politik ist nicht unbeeinflussbar, sondern dahinter stehen oft auch solche Mächte. Das ist oft ein langer Weg. Die Sklaverei, die ja wirklich lange Jahre ein Übel war, politisch überhaupt nicht angefochten. Diese Sklaverei ist durch den jahrelangen, unermüdlichen Einsatz von Wilberforce in England abgeschafft worden. Er wurde nicht müde, dagegen anzugehen, immer wieder einen Antrag einzubringen. 18 Jahre lang übte er diesen Aufstand im Namen des Auferstandenen gegen dieses Unrecht, bis es getan war. Und dann war Ende der Sklaverei dort. Ja, ein solcher Aufstand ist mit Opfer verbunden. Aber ohne Karfreitag, kein Ostersonntag. Und der Sonntag folgt immer auf den Freitag. Der Sieg kommt zuletzt und zu allerletzt in der Ewigkeit. Es wird gesagt, dass bei dem Bau eines königlichen Palastes in Teheran große überdimensionale Spiegel geordert waren, um sie an die Wand anzubringen. Als diese Spiegel ankamen und ausgepackt wurden, stellte man mit Entsetzen fest, dass sie zerbrochen waren. Die Arbeiter haben sie dann noch klein zerdeppert und entsorgt. Als der Baumeister das hörte, ordnete er an, dass die Glasteile, die Glassplitter, gesammelt werden. Und er hat damit die Wände beklebt. Könnt ihr euch vorstellen, wie herrlich glitzernd, lichtreflektierend, attraktiv das aussieht, wenn die Wände voll solcher Spiegelscheiben sind. Wir sind als Ebenbild Gottes geschaffen. Und das ist durch die Sünde zerbrochen. Aber Jesus nimmt das und restauriert uns und setzt uns ein zu seiner Verherrlichung. Er heilt die Dinge, er vergibt und er macht uns wieder zum Segen für andere. In diesem Leben sind wir nicht perfekt und doch wirkt Gott in uns und durch uns. Das Reich Gottes erfahren wir noch nicht in der ganzen Fülle und Schönheit. Aber es ist angebrochen. Es ist da. Jesus hat es gebracht. Und wir sind seine Agenten, die Botschafter des auferstandenen Herrn. Ist das nicht toll? Es ist ein wahnsinnig toller Auftrag. Und deshalb sollten wir nicht hinnehmen, wie die Dinge sind, sondern durch unseren Dienst, manchmal durch Opfer und Leiden, den Sieg Jesus proklamieren und regieren über die Mächte der Finsternis. Wir sind gesandt zum Dienen und Regieren. Gesandt zum Dienen, gesandt zum Siegen. Also macht mit beim Aufstand im Namen des Auferstandenen. Ich würde sagen, lass uns mal eine Minute einfach ruhig sein und überlegen, welchen Aufstand im Namen des Auferstandenen wir als nächstes angehen wollen. In unserem Leben vielleicht oder in irgendeiner Sache, die Gott uns aufs Herz legt. Lass uns eine Minute einfach ruhig sein und drüber nachdenken und dann mit dem Nachbarn drüber beten, dass seine Auferstehungskraft an diesem Punkt wirken wird. Herr, wir danken dir, dass du auferstanden bist, dass du den Tod besiegt hast, dass du die Mächte der Finsternis besiegt hast und dass du uns sendest, mit dieser Autorität und erwartest, dass wir deine Agenten sind und die Mächte der Finsternis in deinem Namen auch zurückweisen. Wir bitten dich jetzt, Heiliger Geist, zeig uns, an welchem Punkt wir diesen Aufstand gegen die Finsternis, diesen Aufstand im Namen des Auferstandenen, in und durch unser eigenes Leben führen sollen. Sprich zu uns, Herr.